Hallo.
Grüß euch.
Wir sind Sabine
und Gerald.
Und gemeinsam mit euch erforschen wir die liebsten Wanderwege der Österreicher und Österreicherinnen. Und damit herzlich willkommen zu
Walkie Talkie,
dem Podcast für alle, die sich gern in der Natur aufhalten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere heutige Tour fand in Grünbach am Schneeberg statt.
Genau. Man könnte jetzt glauben, dass wir am Schneeberg waren. Das waren wir aber nicht. Wir waren am Gelände.
Und mit wem warst du dort?
Ich war diesmal mit meinem guten Freund und Wanderpartner, dem Andreas Dierenberger, unterwegs. Und der wird uns jetzt gleich sagen, warum er ausgerechnet diesen Weg ausgesucht hat.
Das Gelände ist der südlichste Ausläufer der Hohen Wand. Es ist ein Gipfel, der auch noch über 1000 Meter hoch ist. Das Schöne am Gelände ist, es ist wirklich von allen Seiten wunderbar zu begehen, hat allerdings, was Grünbach am Schneeberg betrifft, hier einen senkrechten Wandabfall, der also wirklich ganz dramatisch ist, also im Sinne von einer Naturschönheit. Und das Tolle ist, dass wir den Eselsteig hinaufgehen, wo wir eigentlich mit dem Gelände quasi diese Steilheit mitnehmen. Ja.
Na, dann bin ich schon mal gespannt. Ich merke mir die Worte dramatisch und steil und hoffe, ich komme ordentlich rauf. Für alle, die es nachwandern wollen, wir parken direkt neben einem Fußballplatz. Von dort geht's rechts weg. Da ist also asphaltierter Weg und dann geht's gleich links einem blauen Pfeil nach. Da ist so eine Laufrunde und dann geht man einen Forstweg, einen geschotterten, links hinauf.
Ja, es gibt aber auch die Markierung. Also die ist ja da beim ersten, auf der ersten Föhre ein bisschen verblasst. Das ist eine grüne Markierung mit weißen Rändern, ja, der wir jetzt dann folgen werden.
Sehr gut, dann würde ich sagen, starten wir.
Der Andi hat das jetzt so genau und so bildhaft beschrieben, dass mir da jetzt gar nicht mehr viel zu sagen bleibt. Da merkt man, der macht das nicht zum ersten Mal.
Ja, der Andi kann mit Worten umgehen. Das ist nämlich auch sein Beruf. Der Andi ist Journalist beim Weekend-Magazin und hat da auch schon so öfter seine Lieblingswanderungen beschrieben. Das ist einfach sein Hobby, das ist seine Welt und das merkt man auch, wenn man mit ihm unterwegs ist.
Ja, das stimmt. Und wie ist bei eurer Wanderung weitergegangen?
Ja, wir sind jetzt am Ende dieses Schotterforstweges, knapp 5 Minuten sind wir gegangen, ist ganz gemächlich raufgegangen und schön langsam sehe ich, was ich heute erwarten darf. Es wird nämlich steiler, links von uns ist so ein kleines Landhaus, eine kleine Villa, wirklich nett und vor uns 3 Abzweigungen, welche werden wir nehmen?
Wir gehen jetzt halb links, das ist der Eselsteig, geradeaus, das wäre der Bergmannsteig, der führt zum Rastkreuzsattel, also zur Scheimhütte. Den gehen wir nicht, den kommen wir dann herunter. Wir gehen also links den sogenannten Eselsteig hinauf. Wie man es schön sieht, die grüne Markierung, die begleitet uns dann, bis wir oben sind.
Fun Fact!
Esel haben ein super Gedächtnis und können Menschen, Orte und andere Dinge auch nach 25 Jahren wiedererkennen.
Nach 25 Jahren!
Ein bisschen länger ist der Andi schon in seiner Branche tätig, aber schauen wir mal, ob der sich auch so weit zurückerinnern kann.
Der Werdegang zum Journalismus war eigentlich ja gleich nach dem Bundesheer. Also ich bin gelernter Industriekaufmann, bin dann mit 28 eingestiegen bei einem Gratiszeitungsprojekt, einem ersten, hab dann nach einem halben Jahr wieder gewechselt, hab für die neuen Sonderprojekte gemacht, bin dann von der Badener Zeitung geholt worden, dort war ich 3 Jahre. Eine harte Schule, weil da waren wir zwei angestellte Redakteure und die Kollegin, die Chefin eigentlich, die Waldrat hat einen Bandscheibenvorfall gehabt, dann ist ein halbes Jahr ausgefallen, also sie müssen alleine schupfen, ja, und bin dann nach der Badener Zeitung in die aufstrebende Gratiszeitungsbranche eingestiegen, von 20 Jahren oder fast 20 Jahre extra gemacht und habe dann 2012 beim Weekend-Magazin eine neue Aufgabe gefunden.
Der Weg ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen steiler geworden. War es noch gemütlich oder schon eher anstrengend?
Der Weg ist wirklich ein bisschen steiler geworden, aber das Problem oder die Herausforderung war eigentlich, dass mein Wanderpartner ein ordentliches Tempo vorgelegt hat. Wenn man das in seinem Wohlfühltempo geht, dann ist das schon ein wirklich schöner Weg.
Es wird jetzt, also so wie es jetzt so vor uns ist, es ist mäßig steil, ja. Es wird sich an der nicht viel ändern, ja. Es geht also mäßig steil bis ganz nach oben, ja. Es wird nur das Gelände dann ein bisschen ausgesetzter, was aber nicht heißen soll, dass es gefährlich ist, sondern es soll heißen, dass man mehr Sicht hat.
Sehr gut, auf das freue ich mich schon.
Ihr wart ja Mitte November unterwegs und während wir da in der Nebelsuppen festgesessen sind, habt ihr die Ruhe und die Sonne genossen.
Das ist vollkommen richtig.
Wir haben halt einen wunderprächtigen Herbstnachmittag, es ist Mitte November, erwischt bei uns im Wiener Becken, wo der Andi und ich herkommen. Da ist es einfach nur grau und grau und eigentlich auch nasskalt. Da jetzt in Grünbach rauf aufs Gelände, strahlender Sonnenschein. Die genaue Temperatur weiß ich nicht, aber gefühlt ist es eigentlich eher frühlingsmäßig als herbstmäßig.
Gefühlt eher zweistellig.
Und so warm, dass der Andi mittlerweile die erste Schicht abgelegt hat. Wir sind jetzt bei der zweiten Querung des Forstweges. Ja, aber wir gehen natürlich den steilen Weg rauf. Nichts anderes kann man vom Andi erwarten.
Man muss an der Stelle vielleicht dazu sagen, dass der Andi eigentlich in jeder freien Minute, die er hat, am Berg unterwegs ist. Er ist sicher drei, vier, manchmal auch fünf, sechs Mal die Woche unterwegs. Und dementsprechend kennt er nicht nur jeden Weg, sondern hat auch eine gewisse Fitness. Und deswegen ist er so schnell unterwegs.
Gut, wir sind jetzt insgesamt knapp 24 Minuten unterwegs. Wobei man sagen muss, dass der Andi für einen Durchschnittswanderer ein relativ zügiges Tempo vorlegt, was man vielleicht auch bereits an meinem Atem hört. Wir sind hier jetzt bei einer Abzweigung. Rechts ist der Franz-Fassl-Steig. Den nehmen wir nicht. Links, da ist auch dieser blaue Pfeil wieder dieses Rundwanderweges. Links geht es hinauf Richtung Gelände über den Eselsteig, über den mich der Andi da jetzt hinaufjagt. Und schön langsam, aber sicher sehe ich die Felsen, sehe ich den Ausstieg und habe ein bisschen Angst, dass er es nicht mit mir übertreibt. Aber im Notfall muss halt der Andi allein diesen Podcast fertig machen.
Du sitzt für diese Aufnahme jetzt gerade neben mir, also der Beweis, du hast es überlebt. Also war es anscheinend nur ein super Herz-Kreislauf-Training für dich.
Ja, und ich bin froh darüber, dass ich es überlebt habe. Ich hoffe, du bist auch froh darüber. Aber ganz ehrlich, mein lieber Freund, der Andi hätte die Tour auch sicher ohne mich alleine fertig gebracht und mit seiner Wortgewalt auch die Aufnahmen super zu Ende gebracht.
Ja, wir sind jetzt ein kurzes Stück einmal gegangen. Wir sind einen Querweg haben wir bereits hinter uns gelassen. Zwei Querwege kommen noch. Ich muss dazu sagen, das schaut natürlich aus nach intensiver forstwirtschaftlicher Nutzung wie drüben im Bereich des Plakels auf der Hohen Wand. Es ist aber nicht ganz so. Vielmehr war vor einigen Jahren da ein furchtbarer Eisregen. Der hat also nicht nur die ganzen Baumkronen geköpft, sondern auch die Bäume da in dem schwierigen Gelände einfach reihenweise umgelegt. Ja. Deswegen hat man da müssen auch die Zufahrtswege schaffen, um das wieder halbwegs ausputzen zu können. Das ist klar, in dem felsigen Gelände, wenn dort ein Baum umfällt, fallen 5 mit.
Ja, Schlechtwetter, ganz speziell Gewitter, wird am Berg leider immer wieder unterschätzt. Leider gibt es da immer wieder Zwischenfälle mit Verletzten und in den letzten paar Jahren gab es in den Alpen auch 6 Todesfälle durch Blitzeinschlag.
Und Tipps, wie man sich am besten bei einem Gewitter am Berg verhält, haben wir für euch zusammengeschrieben und die stellen wir euch auf unserer Facebook-Seite Walkie Talkie, der Wanderpodcast, gerne zur Verfügung. Der Gerald ist in einer der nächsten Folgen mit einer Funktionärin vom Alpenverein unterwegs und da wird nochmal ausführlich über das Thema Sicherheit am Berg gesprochen.
Auf diese Tour freue ich mich ganz besonders, aber jetzt schauen wir mal wieder zur heutigen Wanderung zurück. Wir sind jetzt gerade da, wo es anfängt, richtig steil zu werden.
Der Franz Fasselsteig, der da weggeht, also der lohnt die Mühe eigentlich nicht. Also der kann gar nichts. Ja. Also der ist richtig schier. Also, denn das ist auch besser, man geht dann beim Runtergehen den Bergmannsteig in einen großen Bogen. Also da, das ist wirklich ein nichtssagendes Gelände. Ja, der kann nichts. Aber wir sehen da jetzt natürlich schon den Eselsteig hinauf, ungefähr die Stelle, wo wir dann wirklich den Ausstieg haben werden.
Wir sind jetzt schon etwas weiter oben, haben einen ganz einen guten Überblick über die kleineren Berge rundherum und auch einen schönen Blick rüber auf die Hohe Wand und sind eigentlich mitten in dem Bereich, wie der Andi vorher erzählt hat, wo das Unwetter die Bäume zerstört hat. und sind eine gute halbe Stunde unterwegs und erstmals sind uns jetzt zwei Menschen entgegengekommen. Man muss allerdings fairerweise dazu sagen, wir haben Mitte November und es ist ein Donnerstag. Andi, du bist öfters da. Wie schaut das im Sommer aus? Wie schaut das an den Wochenenden aus?
Am Wochenenden ist das Gelände sehr stark frequentiert von allen Seiten. Unter der Woche ist eher harmlos. Es liegt auch daran natürlich, dass die Hütte nur Samstag, Sonntag bewirtschaftet ist, von April bis November normalerweise. Jetzt durch den Lockdown hat es schon früher zusperren müssen. Es ist vor allem die sanften Anstiege vom Rosskreuzsattel oder vom Miesenbachtal sind dann eher die stärker frequentierten als hier der Eselsteig, der da ein bisschen sportlich anspruchsvoller ist.
Sehr gut. Und wenn die Hütte offen hat, dann gibt es was Gutes zum Essen um. Kann man es empfehlen?
Da gibt es also eine Erbsensuppe mit oder ohne Frankfurt, eine hervorragende. Es gibt alles mit Kraut und Kräste. Das ist die Spezialität von der Hütte. Also man kann auch Bratwurst mit Kraut und Kräste, auch Plunzen mit Kraut und Kräste, auch Gesöchs mit Kraut und Kräste. Hervorragend auch ein Speckbrot oder ein Brätlhausen. Also man wird da wirklich sehr, sehr gut versorgt und hat einen wunderschönen Ausblick oben. Jetzt sind wir allerdings in diesem Waldstück, wo halt vor einigen Jahren da dieses Unwetter doch das ein richtiges Schneisen hineingelegt hat. Man sieht das also nach wie vor. Die Natur hat das noch nicht alles reparieren können. Es schaut teilweise recht wüst aus. Die schöne Erkenntnis ist allerdings auf der anderen Seite, wo wir weitergehen. Man sieht halt, dass unser hier heimischer Hauptbaum, die Föhre, ein unheimlich widerstandsfähiger Baum ist. Und obwohl der wirklich teilweise am Felswurzel sich an den Fels klammert, die Föhren, die sind das Letzte eigentlich, die da umgelegt werden von einem Unwetter. Muss man wirklich sagen. Also das ist ein unheimlich dankbarer Baum. Schade, dass es heute halt den Beruf der Becherei seit fast 60 Jahren nicht mehr gibt, für den, wo die Föhren heute halt wirklich sehr viele Familien da in der Gegend ernährt haben.
Becherei, so sagt man bei uns in Niederösterreich, zur Harzgewinnung aus Föhren.
Ja, das ist ein Handwerk, das schon fast ausgestorben ist, aber bei uns sieht man ab und zu noch die Kerben in den Bäumen.
Wir sind jetzt ein Stück weitergegangen durch den Wald. Eigentlich ein unschwerer Weg, schmaler Pfad, nichts Außergewöhnliches und sind auf ungefähr 920 Höhenmeter jetzt, ein bisschen was über 1000 haben wir am Ende. Und wenn man da vom Wald keine 6-7 Meter den Weg gerade weitergeht und nicht gleich hinauf, dann hat man da so eine Felsformation, da kann man sich hersetzen, herunterschauen und unter einem liegt Grünbach und die ganzen Wälder und Hügel, die es da rundherum gibt, lädt ein, dazu hier Pause zu machen, vielleicht eine kleine Jause zu essen, wenn man Kinder mit hat, ein bisschen aufschauen, ja, die Gegend zu zeigen. Einfach ein traumhaftes Platzl.
Kurz die Aussicht genossen und geruht und dann ist gleich wieder weitergegangen.
Jetzt sind wir eigentlich mitten im Schlussanstieg, nur mal wenige Meter nach oben. Wir sehen ja schon da den Zaun auf der Hochalm. Und man sieht, also, der Weg ist nach wie vor völlig undramatisch. Ne? So gefährlich das von unten ausschauen mag, wenn man die senkrechte Wand sieht, ne? Der dreht einfach mit dem Gelände mit und es gibt nirgendwo eine Stelle, wo man vielleicht Angst haben könnte, dass man abrutscht oder irgendwas. Also ist alles wirklich schön und sicher. Derjenige, der den Weg angelegt hat, war sicherlich kein Esel.
Das kann ich nur bestätigen. Der Andi hat mit seinen blumigen Worten am Anfang des ziemlich intensiv beschrieben. Es ist auch intensiv, wenn man das Tempo dementsprechend wählt. Das ist durchaus ein bisschen steiler, aber es ist problemlos zum Gehen. Es ist ein bisschen Fels, ein paar Wurzeln und sonst erdreich. Es ist ein ganz normaler Steig herauf, auch für Kinder, auch für Hunde geeignet. Kann man eigentlich nur empfehlen. Der Ausstieg, muss ich sagen, kam jetzt überraschend. Zuerst noch mitten in den kleinen, feinen, wirklich sehenswerten und begehenswerten Felsen. Und dann kommt man durch ein kleines Holztüdel durch und steht auf einer kleinen, feinen, grünen Alm. Sensationell. Da steht aber nicht nur die Geländehütte, da steht auch das Gipfelkreuz. Und was mich besonders überrascht hat, ein riesengroßer Bär. Da ist eine Bärenjagdszene nachgestellt. Ich habe jetzt mal kurz nachgeschaut und gegoogelt, warum. Direkt unter uns ist die sogenannte Bärenhöhle. Das dürfte das kleine Holzgebäude sein, das schon leicht verfallen ist, das direkt unter uns ist. Ist aber sehr interessant, einmal auch diesen Größenvergleich zu sehen vor einem Bären und einem Menschen.
Ihr seid jetzt am höchsten Punkt angekommen und es klingt jetzt schon ein bisschen anstrengend. Oder anders gesagt, jetzt ist Zeit fürs Gipfelbier.
Prost.
Prost, Andi. Danke für die schöne Tour. Stunden sind ungefähr aufgegangen. Ist eine super Vormittags- und Nachmittagsrunde. Perfekt.
Ist eine normale Zeit. Ich sage, wenn man mit ganz kleinen Kindern, 1,5 Stunden, aber das ist schon sehr weit hergegriffen. Es sind auch die anderen Anstiege da relativ schön vom Grünbuchsattel. Der Krämersteig hat allerdings den Nachteil, dass die schönste Stelle vom Krämersteig da drüben durch den Bau einer Forststraße eliminiert wurde. Ja, man findet teilweise nicht einmal mehr einen Einstieg. Ja. Also so eine richtige Forstautobahn ist da leider hineingetrieben worden. Sehr schön wird dann auch der Abstieg über den Rosskreuzsattel. Das ist ein sehr schönes, also so ein Almsteig halt. Ne. Also, und es ist ja im Sommer teilweise bis heroben bealmt, also mit Kühen bewirtschaftet.
Na, ich bin schon auf den Abstieg gespannt und vor allem eins ist fix, wir werden einmal im Sommer raufschauen, wenn die Hütte offen hat und die guten Speisen verkosten miteinander. Gut, das Gipfelbier haben wir uns nicht nur verdient, das war auch richtig gut. Vor allem dieses kleine, feine Plateau da herum, eine wirklich schöne, grüne, saftige Alm, auch jetzt im November noch, mit wunderbarem Ausblick auf den Schneeberg, auf den Hochwechsel und auf die ganze bucklige Welt und die Gegend da, also einfach schön bis rüber zum Wiener Becken und vor allem auch die hohe Wand. Andi, ich würde sagen, gehen wir mal los, gehen wir mal runter. In welche Richtung geht's?
Wir gehen einmal in nördliche Richtung, gemütlich diese Hochalm da leicht hinuntergehen zum Rastkreuzsattel. Und dabei sehen wir dann noch ein bisschen was in westlicher Richtung, dürre Wand, Unterberg. Haben ein paar Aussichtspunkte. Vor allem ist das aber auch eine wunderbar wanderbare Hochalm. Und da kommt uns auch schon wieder eine Wanderin entgegen. Genau dort gehen wir runter.
Das Bier hat ja offensichtlich geschmeckt, aber wo habt ihr das eigentlich hergehabt? Weil die Hütten waren ja zu.
Die Geländhütte war natürlich zu. Man hat aber vorgesorgt und für die durstigen Wanderer Getränke in dem frei zugänglichen Raum zur Verfügung gestellt. Das heißt, man geht rein, nimmt sich das Getränk aus einer Box, die Preisliste liegt daneben und man gibt in die Geldbox einfach das Geld hinein. Hier setzt man einfach auf Ehrlichkeit und Fairness und das funktioniert bei den Wanderern Gott sei Dank noch immer sehr gut.
Herzlichen Dank an die Familie Postel, die seit vielen Jahren da die Geländehütte betreut und die halt auch jetzt in dieser Zeit einfach in der Schupfen Getränke bereitgestellt haben, eine Kasse und ja, man freut sich, wenn man was zum Trinken kriegt. Dankeschön.
Und nach der Pause habt ihr euch dann auch schon wieder am Rückweg gemacht.
Ja, wir sind jetzt ein paar Meter von der Hütte weggegangen, über die kleine Alm in den Wald herüber. Zum Unterschied zum Aufstieg, da war es eine grüne Markierung, haben wir jetzt eine rot-weiß-rote Markierung.
Man sieht ja sehr schön, da ist es der Wanderpfahl mit einem Zaun mit einem Stacheldraht gesichert. Das ist allerdings nicht für die Menschen, sondern diese Sicherung ist eigentlich für die Kühe gemacht worden, die allerdings jetzt mittlerweile nicht mehr ganz nach oben kommen. Also da unten, diese Wiese, da sind die Kühe von den Lanzinger Bauern und werden eigentlich nicht mehr weiter bis ganz nach oben getrieben, was auch gut ist natürlich, weil viele Wanderer gehen mit Hunden und da ist immer ein bisschen ein Konfliktpotenzial auch da. Und die 5 Kühe, die dann eh niemand was.
Das mit Wanderern und Kühen, das ist so eine eigene Sache. Wir als Wanderer dürfen mal nicht vergessen, wir sind Gast auf der Alm und der Landwirt, der stellt uns den Weg eigentlich zur Verfügung. Dementsprechend sollten wir uns auch verhalten und Hunde an der Leine haben und unseren Müll bitte auch wieder mitnehmen und die Kühe nicht reizen.
Wir sind jetzt aus dem Wald rausgekommen. Unschwieriger Weg, ein bisschen Gestein, ein bisschen Wurzel, ein bisschen erdreich. Im Gebirge schaut es grundsätzlich nicht, weil man natürlich ein bisschen Trittsicherheit hat. Aber da war jetzt nichts Spektakuläres, aber trotzdem sehr viel Schönes dabei. Da, wo wir runterkommen sind auf die Alm, da geht es rechts zu dem Steig, den wir schon beim Raufgehen nicht genommen haben. Und wir nehmen auch beim Runtergehen nicht, wir gehen über die Alm rüber. Andi, an dich aber andere Frage. Wenn man dich auf Facebook verfolgt, hat man das Gefühl, du bist mehr am Berg oder zumindest mehr in der Natur, als du daheim bist. Woher kommt deine Wanderleidenschaft? Was fasziniert dich so dermaßen?
Ja, das ist eigentlich die Natur, das Gehen, das der Fels, die Alm, also alles zusammen eigentlich, ja. Ich muss nicht unbedingt auf einen hochalpinen Gipfel raufsteigen, ne? Ich gehe gerne so kleine schmale Bergpfade, Föhrenwege oder eben so wie da über die Alm einfach nur. Die ist übrigens im Sommer bewirtschaftet, also da sind meistens dann ein paar freundliche Kühe anzutreffen, die da nach unten kehren, also zu den Bauern von Lanzing. Ja, und gegenüber sieht man die Dürrewand von der,
die ebenfalls sehr schön ist,
von der nicht so schönen Seite, ne? Sehr schön, die Dürrewand ist halt die Westseite, ist das schön, aber sie ist natürlich auch, also gerade dieser Wurzelsteig von Ungerberg da, oder von Fromberg rauf, eigentlich ist auch einer der allerschönsten Steige, die es da weit und breit gibt. Und das ist einfach, ja, das muss man, da geht einem das Herz auf. Ich sage dann immer, das ist schön zum Niederknien, aber ich sage es nur einmal.
Das ist in Andes ein Spruch. Hand aufs Herz gibt es da in der Region. Wir sind da jetzt am Beginn der Wiener Hausberge, wie man es so schön nennt. Irgendwelche Berge, auf denen du noch nicht warst?
Ja, eher nicht. Ja. Also eher nicht. Ja. Also ich sage, es sind eher so Nischenberge oder keine vollständigen Berge, die vielleicht noch nicht. Der Sonnenwendstein, der fällt mir ein. Ja.
Der Sonnenwendstein ist ja eigentlich einer der bekannten, ja, Berge da in der Region. Den werden wir nachholen.
Den habe ich nicht.
Ah, anders mal.
Sonst denke ich alles auch da. Man sieht da wunderbar, das ist so diesen hellen Fleck da.
Ja.
Das ist die Vorderhütte am großen Kitzberg. Und der Kitzberg ist ja von da
ein Hügel.
Ein Hügel wie ein Lamperl. Auf der anderen Seite fällt er nach Ortmann, aber schwerst hinunter, sodass er nicht einmal Gipfelkreuz hat. Eine Föhre muss dort quasi als Gipfelkreuz dienen. Ne? Aber da habe ich mich vorher gefragt, deswegen so Kleinigkeiten. So, das ist kein Berggipfel, ja, aber das ist ein kleiner Anstieg und sowas fasziniert mich. Da muss ich jetzt rauf. Das ist schön.
Werden wir diesen kleinen Anstieg, ja, auch noch mitnehmen?
Das muss man mitnehmen, wenn man schon da ist, weil das wäre schade drum.
Ja klar, auf mit uns.
Das ist typisch Andi, aber auch typisch Gerald. Also da haben sich wirklich zwei gefunden.
Na, wenn wir schon unterwegs sind, dann müssen wir das auch ausnutzen und jeden Hügel mitnehmen. Wir sind jetzt ein Stückchen über den Kamm weitergegangen. Kann man über den Kamm gehen, ist ein problemloser, schmaler Weg. Man kann auch ein paar Meter weiter unten die Forststraße rübergehen. Es führt bei einem Gattertüdel wieder alles zusammen. Und jetzt sind wir bei einer Weggabelung. Da ist ein wunderschönes Schild, ein schon etwas älteres, eine Infotafel über das Thema das Fleischbetteln. Links runter würde der offizielle rot markierte Weg gehen. Rechts runter geht ein schmaler Trampelpfad, den ich jetzt so nicht deuten kann. Wir gehen aber geradeaus, Andi.
Wir gehen geradeaus. Man sieht, das ist ein schöner, ausgegangener Weg. Und der ist ein bisschen abwechslungsreicher halt als der normale Forstweg, weil er da wieder schön am Grat entlang geht. Ne? Und ein paar Blickpunkte freigibt, die man da nicht hätte.
Unser kurzer Abstecher hat uns auch wieder gleich zurückgeführt auf den rot-weiß-rot markierten Weg. Und es war eigentlich ein kurzer Spaziergang jetzt rüber von der Glendhütten. Und wir sind bei der sogenannten Scheimhütten, Schutzhütte, 876 Höhenmeter, gegenüber eine kleine Kapelle. Ein wirklich schöner Fleckerl Erde, wo man offensichtlich auch vielleicht sogar mit Autos rauf kann. Der Unterschied, Andi, zur oberen Hütten, oben gibt es richtig deftige Sachen. Und was kannst du uns da empfehlen?
Also das ist, also, wenn man mit Kindern daherkommt, ne, sollte man unbedingt auch die Scheimhütten mitnehmen. Scheimhütten, man sieht, 2014 errichtet. Das hat also einen Grund, aber einen erfreulichen. Sie ist nämlich 2012 abbrennt, aber sie wurde wieder aufgebaut. Die Scheimhütten ist bewirtschaftet Samstag, Sonntag. Ganz hervorragend. Was oben nicht gibt, gibt es hier unten. Also da gibt es zum Beispiel eine Rindsuppe mit Frittaten oder Kasperlesknödel, die an Toten aufwägt. Grammeknödel sind sehr empfehlenswert. Aber vor allem für Kinder die Süßigkeiten, die hausgemachte Cremeschnitten, passt nicht aufs Teller. Ich sag's nur dazu. Ja, also wenn man damit kleine Kinder ist, sollte man vielleicht vorsichtig sein und eine Cremeschnitte für beide bestellen. Man kann immer dann noch eine zweite ordern. Ja.
Und wir zwar haben Glück,
das heute zuhört, weil bevor wir uns die Cremeschnitten holen, sollten wir vielleicht noch ein paar Kilo abspecken.
Genau, richtig, ja.
Für alle, die es leisten können, genau. Kommt vorbei, lasst es euch schmecken.
Und was man noch dazu sagen will, wir sind da am Rasskreuzsattel. Ja. Und vom Westen kommend, keine Ahnung, kann man mit dem Auto bis daher fahren. Also das geht von Miesenbach da kann man da diese Straße herauffahren. Es ist unten, weiter unten ein Parkplatz, wo die Asphaltierung endet. Da kann man raufgehen, aber man kann natürlich, wenn man wirklich nicht gehen kann, auch bis daher fahren. Und ja, damit kann man auch ein schönes Stück Natur erleben da, was man sonst, also, wenn man nicht mehr mobil ist, nicht machen könnte. Wie gesagt, sehr, sehr empfehlenswert, die Scheibenhütten. Es gibt immer ein Hetz und bitte nicht den Wirten fragen, was für einen Schnaps er hat.
Weil?
An Gurden.
An Gurden. Wir kommen wieder und werden es ausprobieren. Gehen wir mal ein Stück weiter.
Die Sache mit dem Cremeschnitten, die sollte ich wahrscheinlich besser mal persönlich überprüfen.
Ich glaube, da kannst du dich auf dem Andi sein Urteil wirklich verlassen. Da kennt er sich aus. Du wirst nicht enttäuscht werden.
Von der Scheimhitten geht es übrigens rechts weg, den Weg runter. Da hat man nach wenigen Metern eh gleich die Beschilderung. Grünbach, 40 Minuten. Ich glaube, das geht schneller.
Da hast recht gehabt, weil ihr wart ziemlich wirklich schneller.
Ja, wir waren wirklich schneller. Es war wirklich nur ein kurzes Stück bergab auf der Vorstraße. Dann kommt auf der rechten Seite ein gelber Pfeil, Bergmannsteig. Und den sind wir in den Wald gefolgt.
Das war jetzt wirklich nur ein sehr kurzes Stück bergab die Vorstraße. Dann kommt auf der rechten Seite ein gelber Pfeil, Bergmannsteig. Und da gehen wir jetzt rein in den Wald. Das Stückel durch den Wald war leicht zu gehen und auch nicht schwierig. Hier kommt man dann raus auf die Forststraße. Hier ist nichts markiert, aber es gibt am Berg eine ganz einfache Regel, wie der Andi so schon sagt. Im Zweifel gehen wir nach unten und in dem Fall ist es auch die richtige Richtung. Nach rechts, die Forststraße nach unten.
Man sieht ja, wenn man von oben kommt, ist da unten dann schon wieder eine Tafel, eine gelbe. Also ja, im Zweifel immer bergab.
Im Zweifelsfall immer nach unten, das kann man sich merken.
Wobei ich mich auf die Regel sicherheitshalber eher nicht verlassen würde, sondern doch lieber einen Blick in die Karte wagen würde. Das ist heutzutage auch mit den digitalen Apps überhaupt keine Schwierigkeit mehr, weil wenn man einfach immer nur im Zweifelsfall runtergeht, könnte man unter Umständen ganz woanders rauskommen, als man eigentlich will, und dann wird es auch richtig mühsam.
Ja, wir sind wieder unten am Parkplatz. Der Abstieg war nicht nur problemlos, sondern abgesehen von der einen Abzweigung, die wir beschrieben haben, auch sehr, sehr gut gekennzeichnet. Die Zeiten, die auf der Tafel sind, sind sehr touristenfreundlich, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also man braucht jetzt auch mit kleinen Kindern oder älteren, schwächeren Leuten keine Angst haben, dass man diese Zeiten nicht schafft, die da angegeben sind. Das ist auch gut so, weil da in der Gegend ja auch sehr viel Tourismus ist. Andi, ich sage danke. Für die schöne Runde.
Ja.
Ich hoffe, wir sehen uns einmal wieder und vor allem, wir dürfen dich wieder mal zum Podcast einladen, weil du hast ja noch viele, viele feine Runden in deinem Kopf, die wir natürlich alle entdecken wollen.
Na, Dankeschön. Selbstverständlich, danke dir.
Vielen Dank, Andi, für deine tolle und vor allem bildhafte Wegbeschreibung. Und damit endet die zweite Folge unseres Podcasts auch schon wieder.
Wie immer sagen wir danke fürs Walken und Talken und an euch. Danke fürs Zuhören.
Wir würden uns freuen, wenn ihr all euren Bekannten und Freunden von uns erzählt und natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Bis dahin,
Baba
und freut's nicht.
In der nächsten Folge von Walkie Talkie.
Genau, also man hört ganz wenig, so ein bisschen den Wind und sonst halt wirklich nichts.